Heute im Anspiel gehört, dass wir Geburtstag feiern. Und zwar den Geburtstag von Jesus Christus. Er wird in der Bibel, wie wir öfter gehört haben heute schon, als Retter der Welt, Heiland und Sohn Gottes genannt und bezeichnet. Unwillkürlich tauchen bei den meisten von uns wohl Bilder auf, die Jesus, wenn sie an Weihnachten denken, in der Krippe zeigen. Jeder hat da seine eigenen Bilder. Also ich war schon auf vielen Geburtstagen. Die meisten beginnen ja, die größeren Geburtstage sind ab 30 Jahre. Und ich war noch nie auf einer Geburtstagsfeier, wo das Baby oder die Babykind, Bilder von dem Kind im Mittelpunkt standen. Immer steht der im Mittelpunkt bei einer Geburtstagsfeier, der real da ist und der lebt und wirkt und lebt unter uns. Alles andere wäre irgendwie unwirklich. Die ersten Christen feierten ziemlich früh Ostern, ziemlich bald, nachdem die ersten Gemeinden entstanden. Nicht Weihnachten. Weihnachten wurde viel später gefeiert, im 4. Jahrhundert, also etwa 300 Jahre später. Anscheinend war es den ersten Christen nicht so wichtig, das christliche Fest, zu dem es nun geworden ist, so in den Vordergrund zu stellen. Und im allgemeinen deutschen Bewusstsein scheint Weihnachten ziemlich kindfokussiert zu sein. Und die Bayern setzen noch eins drauf. Wer in der Adventszeit nach Ingolstadt gefahren ist, egal von welcher Ecke er kam, überall ganz große Plakate, Christkindlesmarkt. Das Christkind oder Christus wurde hier als Kindl vermarktet oder wird hier vermarktet, das scheint ein ziemlich geschäftsträchtiger Slogan zu sein. Wie anders hätte sich wohl das Weihnachtsfest entwickelt, wenn Christus oder das Fest, wenn der lebendige Christus gefeiert werden würde. Den Christus, der mitten unter uns gelebt und gelehrt hat, der dann gekreuzigt wurde, auferstanden ist und zum himmlischen Vater aufgefahren ist. Wie anders wäre es, wenn wir uns an seinem Geburtstag an diesen Christus erinnern würden, diesen Christus in den Mittelpunkt stellen würden und uns an ihn, an den lebendigen Herrn erinnern und ihn feiern würden. Ebenso wie wir das bei allen anderen Geburtstagen auch machen, dass wir den unter uns Lebenden feiern. Und in dem Anspiel haben wir auch gehört gerade, dass wir bei dem Geburtstag Jesus keine Geschenke bringen brauchen, sondern wir selbst die Beschenkten sind. Und in der Tat ist es so, Jesus schenkt sich selbst in seinem Sohn, indem dieser zum Erdenbürger wurde. Als dieser Erdenbürger hat Jesus auf einzigartige Weise seine Verbindung zum Vater gezeigt. Und er hat immer wieder dazu herausgefordert und aufgefordert, dass wir Menschen den Willen seines Vaters tun sollen, damit nicht nur wir, sondern auch die ganze Schöpfung die Möglichkeit hat, gerettet zu werden. Denn die Schöpfung sehnt sich auch nach Erlösung. Aber ehrlich gesagt, was brauchen wir denn eigentlich, um Rettung zu erfahren? Vielen Menschen von uns geht es doch ganz gut. Ganz vielen so gut wie noch nie. Ohne seine Rettung. Was brauchen wir mehr? Mehr Sicherheit, mehr Gesundheit, mehr Wohlstand, mehr Glück? Was hat Jesus, seitdem er auf der Erde war, wirklich gerettet? Was brauchen wir wirklich in dieser, was ist wirklich unser tiefster Wunsch, unsere tiefste Sehnsucht? Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, in der Gott einen jungen König fragt, was sein tiefster Wunsch sei. Es war der König Salomo, der Sohn von dem großen König David. Und diesen Salomo forderte Gott auf, erbitte von mir, was du willst. Und das war natürlich für den Salomo die Gelegenheit seines Lebens, Gott seinen Wunschzettel hinzulegen. Schließlich konnte ja nie ein Herrscher, das ist heute genauso wie damals, sich seiner Macht sicher sein. Vom allmächtigen Gott gefragt zu werden, was er sich wünschen würde, was kann einem Besseres passieren, was kann man sich mehr vorstellen? Das ist mehr wie 5 Sechser im Lotto. Und die Antwort des Salomos, die war verblüffend. Gib mir, Herr, ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen kann. Gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen kann. Und darauf antwortet Gott ihm, weil du mich nicht um langes Leben, Reichtum und dir nicht den Tod deiner Feinde gewünscht hast, werde ich dir nicht nur ein weises Herz geben, sondern Macht und Reichtum dazu. Alles wurde im Leben des Salomo erfüllt. Der Salomo hat offensichtlich erkannt, was er zuallererst braucht. Das ist ein hörendes Herz auf den himmlischen Vater. Ist es das, was diese wunderbare, gleichzeitig zerrissene, blutende, in Ansätzen zerstörte Welt braucht? Ein hörendes Herz auf den, der alle Macht in seinen Händen hält? Ist es das, was ich und du zuallererst brauchst? Ein hörendes Herz, das ausgerichtet ist hin zum lebendigen Gott? Aber nochmal zurück zur Frage, was hat denn Jesus in dieser Welt gerettet? Ist da noch etwas anderes oder ein anderer zu erwarten? Ihm, dem alle Macht gegeben ist, er hat ein ganz auf ihn zugeschnittenes Rettungskonzept. Weil Jesus das Leben ist, wie er von sich behauptet, ist er die Schlüsselfigur zum Leben hier auf dieser Erde. Ein Leben, das die Ebenbildlichkeit und Unvergänglichkeit Gottes in sich trägt. Jesus eröffnet nicht nur den Weg zum Leben nach dem Tod, sondern er eröffnet auch den Weg zum gelingenden Leben vor dem Tod. Und dieses Leben aus seiner Kraft erschöpft sich eben nicht im Spaß, sondern führt zu einer Freude, die auch dann noch trägt, wenn es uns wirklich dreckig geht. Und sein Rettungskonzept ist Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, Wahrhaftigkeit, Frieden, Freude und einiges dazu. Die Rettung, die Jesus anbietet und die jetzt schon wirkt, rettet die Menschheit vor der völligen Erkaltung, vom Hass, vom Neid, von der Vergeltung. Sie rettet uns vor der Rache und auch der Geltungssucht und einiges mehr. Er allein, Jesus, hat die Kraft, aus uns Egoisten gemeinschaftsfähige und liebesfähige Menschen zu machen. Menschen, die nicht herrschen wollen, sondern die dienen wollen. Menschen, die erkennen, dass sie ihn wirklich brauchen zum Leben, um leben zu können. Und unabhängig davon werden und sein können, unabhängig davon, wie es ihnen geht, und dennoch, wenn es ihnen auch schlecht geht, aus dem Vollen schöpfen können. Menschen, die ein Verlangen danach haben, ein verständiges, auf ihn hin gerichtetes Herz zu bekommen. Für jedes dieser Begriffe, die ich genannt habe, könnte man eine Predigt und mehr halten, aber die Frage bleibt dennoch, weshalb soll das alles von Jesus Christus alleine ausgehen? Um das zu verdeutlichen, will ich einen Umweg gehen und ein Bild vom größten Berg der Welt zeigen. Das ist der Mount Everest. Es ist der höchste Berg. Wer hat ihn wie ich noch nie im Leben gesehen? Und wer glaubt wie ich, dass es wirklich der höchste Berg ist? Also wir sind doch eine wahrhaft gläubige Gemeinde. Wir glauben, was wir nicht sehen. Und keiner von uns könnte ja beweisen, dass der Mount Everest, kannst du den Rücken da lassen, wirklich der höchste Berg ist. Zum einen, weil der zweithöchste Berg nur 200 Meter niedriger ist und außerdem 1300 Kilometer entfernt ist. Wer will da beweisen, welcher Berg da wirklich richtig ist? Aber, wie eben gesehen, wir glauben das problemlos, dass er der höchste ist, weil wir anderen Menschen vertrauen, die wir nicht einmal kennen, dass sie das beurteilen können und gemessen haben. Nochmal zum Mount Everest. Welcher Berg der Welt war der höchste Berg, bevor 1856 der Mount Everest von einem Mr. Everest vermessen und entdeckt wurde? Welcher Berg war das? Der Mount Everest. Dieser Berg ist nicht davon abhängig, ob ich ihn als den höchsten Berg entdecke, anerkenne, ob ich das glaube oder nicht. Unabhängig davon ist er der Höchste. Er ist es ganz einfach, völlig unabhängig von dem, wie wir ihn beurteilen, was wir für wahr halten, was wir bezweifeln oder nicht. Es würde an der Größe und der Einmaligkeit und Einzigartigkeit dieses Berges nicht das Geringste ändern, wenn 90% der Menschen oder noch mehr bezweifeln würde, dass er der höchste Berg ist. Davon ist er unangefochten. Was immer wir über diesen Berg denken, das ändert überhaupt nichts an seiner Einmaligkeit. Er ist es ganz einfach und bleibt es, ob wir das glauben wollen oder nicht. Und wenn ich wirklich zum höchsten Berg will, in diesem Fall zum Mount Everest, dann muss ich zum Mount Everest gehen. Es gibt keinen anderen. Und im Himalaya gibt es ja viele hohe Berge und für die Laien sind die nicht so leicht vom Höchsten zu unterscheiden. Aber es ist nun einmal Fakt, es gibt nicht mehrere, es gibt nicht mal zwei, sondern es gibt nur einen Höchsten. Und dieser höchste Berg hat einen Namen, Mount Everest. Zurück zu Weihnachten. Kurz nach der Geburt Jesu gab es eine Botschaft an die ganze Welt. Und diese Botschaft wurde nicht an den Königspalast zu Jerusalem oder an den amtierenden hohen Priester gerichtet. Nein, die Hirten auf dem Feld. Einfache, ungebildete Leute bekamen als erste die Nachricht, die die Welt veränderte, wie keine andere. Der Grund, weshalb diese Nachricht, die die Welt veränderte, nicht an die Oberen, sondern an die Unteren gerichtet wurde, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie Gott in diese Welt eingreifen und sie verändert hat, eingegriffen hat und sie verändern will und verändern wird. Nämlich von unten nach oben. Nicht mit Macht und Gehorsamsherrschaft, sondern durch Dienen und Liebe, so wie es Jesus vorgelebt hat. Und der Geburtsort Jesu ist ein überdeutlicher Hinweis dafür, wie Gott in diese Welt eingreift. Der Geburtsort war eine Notunterkunft. Die Welt, auch nicht die Fromme, hat den Sohn Gottes nicht erwartet. Es war kein Raum für ihn. Er war nicht eingeplant. Und die Welt hat ihm nichts zu bieten, außer einer Notunterkunft. Die Botschaft, die von dieser Geburt ausging, war ebenso einfach wie eindeutig. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Weltretter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Damit ist Fakt, der versprochene Retter ist angekommen auf diese Welt. Er wurde Erdenbürger. Und mir kommt das ungefähr so wie das schöne Geschenk. Die Leute haben das nicht erwartet. Das war ein leeres Geschenk, so wie Jesus im Stall, was soll das? Und es gibt nicht mehr Retter, auch nicht zwei, nur einen. Und er hat auch einen Namen und der Name ist Jesus Christus. Er ist angekommen, er ist da, völlig unabhängig davon, ob wir das glauben oder nicht. Nicht er ist in Gefahr, wenn wir ihn ablehnen, sondern wir. Und er hat mitgeteilt, wie er die Welt retten wird. Eben nicht von oben nach unten, sondern wie man das von einem König erwarten könnte, sondern von unten nach oben. Er, dessen Geburt wir heute feiern, ist der Höchste. Der höchste Erdenbürger, der je auf dieser Welt war. Und das eben Gesagte kann kein Mensch beweisen. Das behauptet die Bibel. Und ich vertraue den Aussagen der Bibel, weil sie für mich glaubwürdig und kompetent ist. In ihr schreiben Augenzeugen, die ihn selbst jahrelang erlebt haben, die gesehen haben, wie er am Kreuze zu Tode kam und die ihn auch später wieder gesehen haben, mit seinen Merkmalen, seinen Todesmerkmalen. Und in der Bibel bezeugen es immer wieder Menschen, die sich mit Haut und Haar auf diesen Jesus verlassen haben. Ihr Zeugnis lautet, er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Dazu gibt es eine über 2000 Jahre fortwährende Kette von Lebenszeugnissen. Gott hat diesen Christus und Jesus Christus der Welt geschenkt und damit die Möglichkeit eröffnet, sich retten zu lassen. Und wenn dieser Jesus wirklich der Retter der Welt ist, dann ist er es auch für dich und mich persönlich, ganz unabhängig davon, ob ich das glaube oder nicht. An jedem von uns liegt es, ob wir das begreifen wollen und ihn ergreifen wollen. Ich bete zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um sie, um uns zu erretten. Und ich bitte dich darum, gib mir und uns immer wieder ein gehorsames Herz, das auf dich gerichtet ist. Amen.